Willkommen zum Red Podcast, dem Science Fiction Analyse und Schreib Podcast. Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
Hallo Leute, hallo Welt da draußen.
Und mit Mirko. Hallo Mirko.
Hallo zusammen.
Und heute sprechen wir zum 14. von 20 Mal über die Kurzgeschichten von Philipp K. Dick. Und lasst uns gleich anfangen. Mirko fängt an mit wahrscheinlich einer der bekanntesten Kurzgeschichten. The Minority Report.
Zusammenfassung Minority Report. John Anderton trifft sich mit Ed Whitwer, um Vorgehensweisen des Unternehmens Precrime zu besprechen. Whitwer soll Andersons Assistent und möglicher Nachfolger werden. Sie sprechen über den Erfolg von Precrime, denn seit dessen Gründung gab es nur einen einzigen Mord. Allerdings ist keiner der Menschen in den Internierungslagern, wo die Straftäter hingesteckt werden, tatsächlich eines Mordes real schuldig. Um vorherzusagen, wer ein Verbrechen begehen wird, werden drei Precogs verwendet, sodass die Polizei sie abfangen kann, die potenziellen Verbrecher, bevor das Verbrechen stattfindet. Aus staatlicher Sicht sind sie schuldig, aber keiner von ihnen fühlt sich schuldig. Das ist das moralische Dilemma. Als Anderton die Karten durchgeht, die aus der Maschine herauskommen, und die Namen der potenziellen Kriminellen auflistet, die von den Precogs identifiziert werden, fällt ihm sein eigener Name auf und er versteckt die Karte in einer Tasche. Anderton geht davon aus, dass Whitwer töten wird, um ihn daran zu hindern, seine Position zu übernehmen. Seiner Ansicht nach ist es wahrscheinlicher, dass ihm etwas angehängt wird, dass also eine Verschwörung dahinter ist. Bald wird ein doppelter Bericht in der Armee, eine Kopie des ursprünglichen Berichts bei der Armee erscheinen und ihn entlarven. Das kann nicht gestoppt werden. Anderton bespricht die Situation mit seiner Frau Lisa. Obwohl er Lisa als mögliche Verdächtige bei dem Versuch, ihm etwas anzuhängen, vermutet. Der andere Verdächtiger ist Whitwer. Denn sobald er in ein Internierungslager geschickt wird, fällt Precrime in seine, also Whitwers Zuständigkeit. Beim Blick auf die Karte erkennt Lisa allerdings, dass Whitwer nicht derjenige ist, den Anderton töten soll. Es ist ein Mann, von dem keiner je gehört hat. Leopold Kaplan. Zu Hause bereut Anderton, Lisa von der Karte erzählt zu haben, die die Informationen möglicherweise an Whitwer weitergeben wird. Er traut beiden nicht über den Weg. Ein Eindringling betritt sein Zimmer und führt ihn zu einem Auto und einem Gebäude. Er wird dem ehemaligen General Leopold Kaplan vorgestellt, seinem potenziellen Mordopfer. Anderton sagt ihm, dass er sicher sei, dass die Karte gefälscht sein muss, um Whitwer dabei zu helfen, die Kontrolle über die Polizei zu übernehmen. Tatsächlich ist er bereits als kommissarischer Nachfolger auf der Liste. Whitwer ist bereits im Amt. Das Radio warnt die Öffentlichkeit vor einem flüchtigen Kriminellen mit dem Namen John Anderton. Ihm wird klar, dass Lisa direkt zu Whitwer gegangen sein muss und sie zusammenarbeiten. Kaplans Männer bringen Anderton zur Polizeistation und diskutieren das Dilemma. Wenn er nicht wegen der Absicht, Kaplan zu töten, in das Internierungslager geht, würde sich herausstellen, dass Precrime, eben sein Lebenswerk, falsch war und das gesamte System zusammenbrechen. Das System verlangt, dass er in das Internierungslager geht, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Dann plötzlich ein Autounfall und Anderton kann die Flucht antreten. Er wird von einem großen Mann namens Fleming abgefangen. Dieser deutet an, dass Anderton hereingelegt worden ist, dass er, dieser große Mann Fleming, Mitglied einer Überwachungstruppe ist. Er gibt ihm ein Paket und einen falschen Ausweis. Das Pseudonym, das Fleming Anderton gegeben hat, verwandelt Anderton in einen gewissen Ernest Temple, einen Elektriker. Das Paket enthielt neben einem neuen Ausweis Geld und eine Nachricht mit der Aufschrift: Die Existenz einer Mehrheit impliziert eine entsprechende Minderheit. Er geht in ein Hotelzimmer und legt einen Vierteldollar ins Bett, um es zu aktivieren. Anschließend hört er Radio, um die Aufregung zu verfolgen, die er verursacht hat. Der Bericht enthält eine detaillierte Beschreibung der Arbeitsweise von Precrime anhand von Informationen des amtierenden Kommissars Whitwer. Klärt, wie sich Precrime auf drei Precogs stützt und zwei entsprechende Berichte benötigt, wobei ein Minderheitenbericht verworfen wird. Die Precogs sehen tatsächlich verschiedene multiple Zukünfte Aber da es unwahrscheinlich ist, dass zwei Precogs zwei identische Falschmeldungen sehen, wird die Mehrheitsmeldung immer korrekt sein. Anderton beschließt, dass er sich diesen Minderheitsbericht selbst ansehen muss. Anderton ruft seinen Kollegen Page im Büro an und bittet ihm um Zugang zu den Berichten. Page stimmt nach einigem Zögern trotzdem widerwillig zu. Ein paar Stunden später wird Anderton zu Precrime geführt und beginnt, auf die Bandspulen zurückzugreifen. Diese Bandspulen enthalten die Rohdaten, die von den Precogs herausgegeben werden. Der Minderheitenbericht von dem Precog Jerry zeigt, wie er sich entscheidet, Kaplan nicht zu töten. Da ihm mitgeteilt wurde, dass er einen Mord begehen würde, konnte Anderton im Gegensatz zu anderen potenziellen Morden, die Precrime erfasste, seine Meinung ändern. Er weiß, dass dies nutzlose Informationen sind. Witwer wird den Mehrheitsbericht nutzen, um Anderton loszuwerden, unabhängig von den Informationen im Minderheitenbericht. Lisa kommt und führt ihn zu einem Schiff auf dem Dach, mit dem er fliehen kann. Lisa hört von dem Minderheitenbericht und fragt sich, wie viele im Gefängnis sitzen, die nicht im Gefängnis sein sollten. Anderton erklärt, dass nur Menschen, die die Karte sehen können, ihr Schicksal ändern können. Lisa schlägt vor, dass Kaplan ihn beschützen wird, sagt Anderton jedoch, dass er das Verbrechen begangen hatte. Der Mehrheitsbericht war nicht gefälscht und Witwer versucht nicht, ihm etwas anzuhängen. Um Precrime zu retten, muss sich Anderton außerdem der Polizei stellen. Fleming, der sich zuvor als blinder Passagier in diesem Schiff versteckt hat, greift Lisa an. Anderton wehrt ihn ab und findet heraus, dass er ein ehemaliger Armeemajor ist und für Kaplan arbeitet und enthüllt, dass Kaplan die Beseitigung von Precrime als Plan hat. Anderton kontaktiert Witwer für ein Treffen. Anderton erklärt Witwer, was er erfahren hat, insbesondere über Kaplans Rolle bei einer Verschwörung zur Beseitigung von Precrime. In der ursprünglichen Zeitleiste würde Anderton versuchen, ihn davon abzuhalten, was zu der Ermordung von Kaplan führen würde. Als er erfuhr, dass er dies tun würde, änderte er den Zeitplan und erstellte den zweiten Minderheitenbericht. Er kommt zu dem Schluss, dass er Precrime retten muss, indem er beweist, dass der Bericht der Mehrheit wahr ist. Dies kann er nur durch die Ermordung von Kaplan erreichen. Bei einer Kundgebung der Armee bereitet sich Kaplan darauf vor, das Ende von Precrime zu feiern. Dadurch, dass sie gemeinsam auf der Kundgebung öffentlich gesehen werden, sind die Zweifel an dem Programm geäußert, die dem Senat dazu veranlassen, Precrime zu schließen. Kaplan erklärt mehr über seine Sichtweise. Es kann nie eine absolute Gewissheit über die Zukunft geben, daher sollten alle inhaftierten Kriminellen freigelassen werden. Während seiner Rede vor der Öffentlichkeit tötet Anderton Kaplan mit der Waffe, die er eingeschmuggelt hat. Nachdem das alles passiert ist, sprechen Lisa, John Anderton und Witwer miteinander. Anderton weiß, dass er auf einem anderen Planeten, auf einem Kolonialplaneten, verbannt werden muss, aber Precrime wird unter Witwers Führung weiterleben. Anderton erklärt, warum er Kaplan töten müsste. Es gab drei Minderheitenberichte. Zwei waren sich einig, dass Anderton Kaplan töten würde, waren sich aber uneinig über die Umstände, sodass sie offenbar eine Mehrheit bildeten, aber im Ergebnis war es nur eine Mehrheit. Jeder Precog konnte weiter in die Zukunft blicken. Beim ersten Mal tötete Anderton Kaplan, um Precrime zu verteidigen. Der zweite reagierte auf Andertons Erkenntnis, dass er es tun würde und erlaubte ihm, es zu vermeiden. Der letzte Precog sah, dass das Endergebnis darin bestand, dass Anderton Kaplans Pläne entdeckte. Und zum Glück für Precrime ist diese einzigartige Situation, die nur dem Kommissar passieren konnte.
Ja, was haltet ihr davon?
Also ich finde die ja richtig super, wobei ich zugeben muss, dass ich den Film vorher kannte und der mich halt umgehauen hat. Fun Fact über den Film, den viele wahrscheinlich kennen werden, der sollte eigentlich in derselben Welt spielen wie damals Total Recall. Das Projekt ist aber in der Production Hell versunken. Eigentlich sollten die Precog-Mutanten auf dem Mars leben. Das soll also deutlich abgewandelt sein von der Literaturvorlage. Das hat sich alles zerschlagen und ist dann später halt neu aufgesetzt worden unter der Regie von, ich glaube, es ist ein Spielberg-Film, genau, mit Tom Cruise halt in der Hauptrolle. Und was ich in dem Film halt mal echt richtig toll finde, ist das Worldbuilding, weil die sich zusammengesetzt und gebrainstormt haben, wie eine Welt in den 2050er Jahren aussehen könnte. Und sich da einige sehr, sehr nette Sachen haben einfallen lassen, die dann später tatsächlich zum Alltag gehört haben. Also in dem Film sieht man zum Beispiel schon Gestensteuerung oder Retina Recognition. Und das ist ja mittlerweile Standard mit der Smartphone-Technologie, die wir haben und sonstigem Schnickschnack. Das ist halt sehr, sehr nice. Die haben zwar natürlich auch richtig fancy Self-Driving Cars und so weiter. So weit sind wir noch nicht. Aber naja, ich könnte mal mutmaßen, wir sind in einigen Dingen auf einem guten Weg dorthin. Der Film ist sehr, sehr cool durchdesignt. Gefällt mir auch immer noch richtig gut. Ich habe mir den nochmal angeschaut. Und im Zusammenhang damit bin ich darauf gestoßen, das ist damals völlig an mir vorübergegangen, im Jahr 2015 gab es eine Serienadaption, die quasi unmittelbar an das Ende des Films anknüpft. Das spielt dann wiederum ein paar Jahre später, also schon in den 2060er Jahren. Und da sind die drei Precog-Geschwister, so endet der Film ja, die sind dann in die Freiheit entlassen worden. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass viele den Film kennen werden, das brauchen wir nicht nachzuerzählen. Die sind dann in die Freiheit entlassen worden, leben zurückgezogen auf so einer kleinen in so einer kleinen Hütte, alles sehr romantisch. Aber einer von den beiden, von den dreien, der kann es halt nicht lassen. Und der hat dann halt so Visionen und versucht dann halt loszurennen und im letzten Moment auch irgendwelche Morde zu vereiteln, so wie der Film auch anfängt. Und das entspinnt sich dann zu einer Serie, weil er mit einer Polizistin zusammenkommt und die versuchen dann halt so Last-Minute-Verbrechensbekämpfung zu betreiben. Und die Serie ist eigentlich ganz gut gemacht. Direkt in der Pilotfolge sind ganz viele Elemente, die man auch im Film sieht, mit verbaut und das zieht sich dann auch in den weiteren Episoden durch. Also die hat schon ganz guten Charme. Sie ist ganz gut besetzt, hat es leider nicht über eine Staffel hinausgebracht. Wie gesagt, aus dem Jahre 2015. Ziemlich gutes Production Value, auch von Steven Spielberg produziert. Warum die nicht fortgesetzt wurde, weiß ich nicht. Eigentlich hätte sie Potenzial dazu gehabt. Schade, schade. Aber kann man sich auch mal geben, ist auf einschlägigen Streaming-Portalen für ein paar Euronen.
Ja, wahrscheinlich deswegen, weil sie an uns vorbeigegangen ist. Also wenn sie an uns vorbeigegangen ist, genau, ist sie an allem anderen auch vorbeigegangen.
Wenn wir die nicht gehypt haben, ja. Ja, aber da 2015, da gab's den Rewrite.
Da muss man ja auch sagen, Spielberg hatte nicht so viel.
2015. Ja, aber 2000.
Spielberg hatte nicht so viel Glück mit Serienadaptionen. Ist ja egal, ob es jetzt Sequest ist oder Earth 2 oder was auch immer er produziert hat, das ist alles.
Hat's 2015 gab es halt den Rewrite-Podcast noch nicht. Wir produzieren ja erst seit 2019. Also wir haben einfach das Pech der späten Geburt. Ne? Sonst hätten wir das selbstverständlich gehypt und dann wäre das aber sowas von durch die Decke gegangen.
Nee, wärst du ja auch nicht. Dir ist es ja so auch nicht 2015 aufgefallen. Der ganze andere Kram, den ich ja gerade erwähnt habe, hat ja auch nur ein paar Staffeln.
Vor ein paar Jahren gab es das auf Netflix. Habe ich bei der Recherche gesehen. Ist aber auch bei Netflix schon wieder rausgenommen worden. Ich habe es halt nicht mitgekriegt. Ist halt schade, dass es da durchgegangen ist. Ich weiß nicht, wo es damals, als es tatsächlich aktuell war, zu sehen war, ob das jetzt auf irgendwelchen Privatsendern lief, die ich sowieso schon damals nicht geguckt habe. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch recherchieren kann, ob das jetzt irgendwann mal auf Sat.1 lief oder so. Wie gesagt, ich fand sie ganz okay. Die Hauptdarstellerin, ja, ist Geschmackssache. Ich finde, es ist ein bisschen übersexualisiert, so wie die rumläuft und dass sie immer ein bisschen zu viel Dekolleté zeigt. Weiß ich nicht, ob er das heute noch so machen würde. Damals war es wohl so ein Kind seiner Zeit, Mitte der 2010er Jahre konnte man sowas wohl noch machen, keine Ahnung. Das hätte nicht unbedingt sein müssen, aber ansonsten finde ich die Figuren und die Darsteller eigentlich ganz gut besetzt. Das ist okay, fand ich zumindest. Bin jetzt so zur Hälfte durch die Serie und werde das auch noch weiter gucken. Kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Ja, ich habe, glaube ich, 3 Filme von Spielberg Kino gesehen, wenn jedes Mal so rausgekommen, meh. Also der erste war Jurassic Park und der ist der beste wahrscheinlich von Spielberg.
Naja.
Ich finde ihn auch nicht so besonders. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was die Leute mit Spielberg haben. Ich finde es so alles so, meh. AI war der letzte und der war ja so, dass mich an überhaupt nichts mehr erinnere. Fand ich auch.
Ja, AI finde ich auch schwach. Ja. Ich finde Minority Report halt immer noch ziemlich gut.
Ich fand den schwach, als ich rein war. Also das ist mein ganzes Problem damit. Ich fand den die ganze Zeit schwach. Und ich mag eigentlich Tom Cruise sehr. Ich finde, es ist ein sehr talentierter Schauspieler, auch wenn er andere Probleme hat. Aber ich fand Minority Report nicht so toll. Mir gefällt die Kurzgeschichte ganz okay. Also ich mochte sie sehr beim ersten Mal. Und jetzt fand ich sie auch nur noch okay. Muss ich sagen. Ich habe mich daran erinnert, dass es einen ganz tollen Twist am Ende gibt. Und dann sind das halt mit den 3 aufeinanderfolgenden Reports. Und das sind halt alles Minority Reports. Und dann, ach ja, ja, nicht mehr so toll wie beim ersten Mal, wenn man den Reveal hat, aber es ist eine von den Geschichten, selbst wenn du den Titel nicht kennen würdest, die hat so viele von den Dick-Elementen, dass du sofort weißt, das ist eine Philip K. Dick-Geschichte. Also es ist so eine unverkennbare Philip K. Dick-Geschichte mit wirklich allen seinen Trademarks drin, mit dem bisschen Misogynen gegenüber der Frau und dem Nichtvertrauen und dann der Welt, die nur so ein paar Strichen angedeutet wird und den Mutanten, den Precogs, in diesem ganzen too much aufgeblähten Fass, sehr schön gemacht und dann leider ein schwaches Ende. Wie gesagt, beim ersten Mal fand ich das Ende sehr gut. Jetzt muss ich sagen, dass ich sie nicht so toll finde wie Paycheck oder Total Recall zum Beispiel. Oder Second Variety. Ist es Second Variety?
Second Variety ist das mit den Robotern.
Genau, die finde ich ist, glaube ich, jetzt, die kristallisiert sich so langsam als meine Lieblingsgeschichte raus. Von den Kurzgeschichten. Also
ich bin jetzt nicht der größte Fan von Minority Report gewesen, noch nie. Aber was ich interessant finde, ist die Darstellung von Enderton im Film gegen die Darstellung von Enderton hier in der Story. Mhm. Da ist ja eigentlich, kann man, wenn man das zum zweiten Mal liest, den Eindruck gewinnen, dass Enderton eben nicht wirklich der Held ist. Er ist der Mittelpunkt, aber nicht der Held, sondern Kaplan eigentlich der wahre Held, weil er durch seine Aktion Precog bzw. Precrime auflösen will und Enderton alles dafür tut, sogar einen Mord in der Öffentlichkeit eingeht, um dieses System zu verteidigen.
Ne? Es ist der General.
Kaplan ist der General, genau. So, und Enderton ist bereit, ins Gefängnis oder ins Exil zu gehen, um das Überleben eines seiner Meinung nach überlegenen Strafjustizsystems zu sichern.
Ja. Ne?
Also er ist bereit, da wirklich jedes Opfer einzugehen. Und im Film ist es ja anders.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung mehr, was im Film vorkommt. Ich erinnere mich auch noch, dass die Precogs genau sind ja hier ganz eindeutige
Mutanten. Also auch extrem negativ dargestellt. Ja.
Nicht nur Mutanten, sondern auch zurückgeblieben. Extrem zurückgeblieben und du hast keine Möglichkeit. Und das wird dann halt so, das sind auch nur Menschen und die können sich entwickeln und so weiter. Das ist eine ganze Story da drin. Da hat man natürlich auch den Minority Report und den Majority Report da drin.
Ja, dann. Also entschuldige, da hast du es falsch in Erinnerung. Tatsächlich, das habe ich auch beim allerersten Sehen des Films so empfunden und hat sich auch in meiner Erinnerung bestätigt. Die drei Mutanten, die Precogs, sind richtig ganz bedauernswerte Opfer einer Entwicklung. Nämlich, sie haben das Pech, mit dieser Begabung ausgestattet zu sein und sie werden wirklich versklavt, so wie angekettete Milchkühe, also ihr einziger Daseinszweck ist eben, diese Precog-Arbeit zu leisten. Sie werden dauerhaft unter Droge gehalten und sie leben ja in einem immer fortwährenden, nicht endenden Albtraum, weil sie ständig in diesem teilsedierten Zustand gehalten werden, um ihre Schreckensvision der Morde zu haben, die sie voraussehen. Und das ist, also man muss sich das einfach vorstellen, dass du in einem ständigen Albtraum dich befindest und nicht aufwachen kannst, weil du auch ständig in diesem Dämmerbewusstsein gehalten wirst. Und die werden dann halt befreit, ne? Ja. Die werden dann halt befreit, ne? Und können danach ein ganz normales Leben führen. Und da knüpft ja dann die Serie dran an, also die malt das Bild dann, zeigt das Bild eigentlich auch noch vollständiger, dass das eigentlich dann ganz normal entwickelte Menschen sind. Ne? Die haben einfach nur das Pech gehabt, als Kinder einkassiert zu werden wegen ihrer Begabung und wurden halt völlig exploited dafür. Das ist sehr hässlich.
Ja, aber die Darstellung, die...
Das ist mir schon klar. Das habe ich auch eigentlich damit sagen wollen. Das ist halt in der Geschichte überhaupt nicht so. Beziehungsweise, wir haben ja einen Point-of-View-Charakter und wir sehen es zu ihm. Und ich finde, dieser Charakter ist von seiner Vorgehensweise ein typischer Philip K. Dick-Protagonist und auch sehr Philip K. Dickisch angelegt. Also es, nach seiner Biografie und nach seinen anderen Geschichten empfinde ich das schon so, dass das so ein bisschen sein eigener Art von Weltsicht wäre, so am Anfang sehr ich-zentriert und aber das erzählt er dann am Ende schön mit den drei Durchgängen. Also als erstes geht es ihm nur um sein eigenes Leben, danach versteht er, dass es ihm um irgendwas anderes geht und dann beim dritten geht es ihm wieder um was ganz anderes. Beim dritten Mal ist er dann bereit, sich zu opfern. Und ja, das kauft man ihm auch ganz nett ab. Finde ich ganz okay. Also,
ich muss da gleich mal einhaken. Zum einen im Film die ästhetischere Darstellung der Precogs, dass sie sich dann auch können quasi kurz erwachen. Wie heißt sie? Donna? Agatha? Ich habe gerade vergessen, wie sie im Agatha. Film heißt.
Die drei Precogs sind nach den großen Autorinnen Agatha Christie, und die anderen beiden Jungs haben auch die Vornamen von großen Mystery-Autoren.
Genau. Mystery ist schon genau. Und in der Kurzgeschichte sind sie ja komplett anders dargestellt. Also
genau.
Mit einem Hydrocephalus und Verwachsungen und dergleichen. Was also tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, Jürgen, nochmal unterstreicht. Die Ausbeutung dieser Wesen wird ja auch noch hier bei Philip K. Dick auf die Spitze getrieben. Aber ich fand deine Schilderung gerade, dass sie in diesem immerwährenden Horror-Albtraum sich befinden, das fand ich sehr, sehr eingehend. Das geht, finde ich, im Film etwas verloren. In der Kurzgeschichte ist das nicht der Fall, weil sie hier ja komplett dehumanisiert dargestellt werden. Na, also das Schicksal der Precogs an sich ist in dieser Geschichte nicht relevant. Sie sind einfach da.
So, und sie sind Teil der Maschine.
Egal. Ja. Sie sind Teil der Maschine, genau. Sie sind also Transhumanismus, eben ein weiteres Steckenpferd von Philip K. Dick, was hier dargestellt wird. Aber ich muss, Sönke, dir bisschen widersprechen. Ich glaube nicht, dass Anderton eben einer der typischen Philip K. Dick Helden ist, sondern ja, er hat eine gewisse Tragik, das ist richtig, aber er hält eben zu dem System, und das ist eigentlich eher konträr zu den normalen Philip K. Dick
Helden. Er hält am Anfang nicht zu dem System, jetzt ändert er seinen Point of View, ja, seinen Blickwinkel dreimal.
Ja, aber es läuft darauf hinaus. Auch einfach nur ein Problem damit, dass mir Anderton als Protagonist gar nicht gefällt.
Er ist überhaupt nicht sympathisch. Nein, er hat überhaupt kein Vertrauen in irgendwen. Er denkt, er sei zu alt für den Job. Er hat Angst, dass er abgelöst wird. Er ist ein patriarchaler, egomanischer Micromanager, der da oben sitzt und Angst hat, dass man ihm das wegnimmt. Und wenn es dann geht es um sein Leben. Okay, wenn das gesichert ist, dann merkt er, dass es um sein Vermächtnis geht, und dann steht er auf seinem Vermächtnis. Ich denke, dass beide, da stimme ich dir nicht zu. Ich glaube, der General hat es nicht. Ist nicht die bessere Wahl. Wir hatten da, bevor die diesen Friedhof gab es halt eine Militärdiktatur und die großen Kriege. Die großen Kriege haben für die Mutanten gesorgt durch die Atomwaffen. Und jetzt gibt es halt keine Morde. Das ist wahrscheinlich besser, aber es ist natürlich keine Freiheit. Es sind beides totalitäre Systeme. Und das ist gehüpft wie gesprungen, ist beides nicht toll. Ja.
Aber gut, ich finde es gut, dass man sich über diese Person streiten kann, weil das schon sehr wichtig ist. Denn Anderton ist tatsächlich eine andere Variante von Philip K. Dick Protagonisten Kaplan, dem man ja, wenn man ihn zuerst kennenlernt, keinerlei Sympathien entgegenbringt. Dass er ermordet wird und dass er dieses System auflösen will, das ist in Teilen nicht so ganz stimmig und griffig. Also ich finde, es läuft ein bisschen an einer eleganten Erzählung vorbei.
Ja, definitiv.
Es gibt aber noch zwei weitere Aspekte. Zum einen die Extrapolation, die finde ich sehr interessant, dass tatsächlich die Precogs durch ihre mentale Stärke und durch ihre Psi-Fähigkeiten Verbrechen voraussehen können. Und heutzutage macht man das ja schon man hat ja eine Infrastruktur der Vorkriminalität. Wenn zum Beispiel getrackt werden kann, was du im Internet recherchierst, oder gibt ja viele schöne Beispiele, wenn man sich den Film 7 anguckt, kommt der Ermittler ja erst auf die Spur des Mörders, indem er sein Medienverhalten, das er natürlich manipuliert hat, aber welche Bücher hat er wann irgendwo ausgeliehen, dass er das rekonstruiert. Und das führt ja zu, und das ist ja richtig Science Fiction, das ist ja dann die Frage, inwieweit werden wir bereits überwacht? Mit unseren Handlungen im Internet oder in anderen sozialen Bereichen, beispielsweise Kameraüberwachung, Gesichtserkennung. Und wenn wir uns in einer bestimmten Art und Weise verhalten oder eine bestimmte Physiognomie haben und so weiter, inwieweit bringt uns das schon in Verdacht? Und das finde ich hier, wenn man das Ganze weiterspinnt und auf unsere Zeit appliziert, schon sehr interessant und eine Sache, über die man nachdenkt, was uns ja in den anderen Geschichten auch noch begegnen wird. Und was ich interessant finde, der von uns mal besprochene Alfred Bester hat ja ein ähnliches Buch geschrieben, ich glaube etwas früher, das war Demolition, beziehungsweise The Demolished Man. 1952 ist das erschienen, wo es auch eine Welt gibt, in der keine Verbrechen stattfinden können, also kein Mord, weil das bereits alles vorhergesehen wird. Und es geht in diesem Roman um die Problematik, einen Mord unter diesen Voraussetzungen durchzuführen.
Was auch nicht funktioniert.
Und das thematisiert der Film aber auch. Also vielleicht erinnert ihr euch, also Sönke erinnert sich vielleicht nicht mehr so dran, also was am Ende halt rauskommt, ist, dass es eben einen inszenierten Mord gab, der halt durchgegangen ist, weil es als Minority Report runtergefallen ist. Und das wird halt aufgedeckt. Und diesen Mord hat es gegeben, damit es die Precox überhaupt geben kann. Nämlich die Mutter dieser talentierten Kinder wurde einfach beseitigt, damit man sich eben dieser Kids bemächtigen konnte. Denn sonst hätte es das Pre-Crime Department nie gegeben. Und das ist halt dieses Verbrechen an der Menschheit, was dann halt rauskommt. Am Ende des Films. Und ich fand das völlig in Ordnung, das so umzuschreiben, damit es halt für ein Kino, fürs Massenpublikum verträglich ist. Hinzu kommt, finde ich immer noch das gut designte Worldbuilding. Also mir gefällt der Film ziemlich gut. Der ist richtig gut gealtert. Dafür, dass der von Anfang der 2000er ist. Das ist schon bemerkenswert.
Ich habe noch eine These, die mir beim Wiederlesen untergekommen ist. Ganz plötzlich ist, ich glaube nicht, dass die haltbar ist, aber interessant finde ich halt, du hast drei Berichte. Ja, drei mögliche Entwicklungen der Gegenwart. Also liest den Minority Report und kann dann seine Handlung entsprechend anders beeinflussen und so weiter. Was haltet ihr von der gewagten These, dass das wie eine Metapher für das Schreiben ist, dass du bis zu einem gewissen Punkt deine Story fortsetzt und dann ab einem gewissen Punkt überlegst, okay, wenn er das macht, dann passiert das, wenn er das macht, dann passiert das. Und du hast drei Wahlmöglichkeiten, um die Story weiterzuführen. Also auf einer Metaebene quasi.
Ja, schon. Es gibt so viele ungeschriebene Lebensgeschichten.
Ja, ich würde.
Okay, gut. Lass mal was zum Nachdenken.
Ja.
Gibt's kostenfrei.
Danke. Dass, ja. Wenn das wirklich beim Schreiben passiert, dass du dann von deinen Figuren gezwungen wirst, beziehungsweise du hast das Problem, dass deine Figuren, du bist an diesem Punkt, du wolltest deine Figuren etwas machen lassen und das wollen deine Figuren nicht machen. Und dann musst du finden, was sie machen werden, aber du hast keine wirkliche Möglichkeit. Das liegt dann immer an dem Autoren, weil in dir ist die Figur gewachsen und ihr Leben und so weiter. Und das, was du die Figur eigentlich machen lassen wolltest, passt nicht mehr zu dem, was die Figur jetzt ist. Das Problem ich gerade auch mal wieder. Und dann ist man in so einer Minischreibblockade drin. Aber du hast nur eine Wahl, da rauszukommen, weil es gibt nur einen richtigen Weg.
Das würde ich nicht sagen. Es gibt mehrere richtige Wege. Du musst dich für einen entscheiden. So, und wenn du dann zum Schluss bist, kannst du das Pech haben, dass du sagst, okay, das ist doch nicht das, was ich wollte. Und ich habe das nie geglaubt, wenn mir Leute das gesagt haben. Während des Schreibens verändern die Figuren plötzlich ihre Persönlichkeit und gehen einen ganz anderen Weg. Doch, das weiß ich mittlerweile auch. Ne?
Ich habe nur nie das Gefühl gehabt, dass ich eine Wahl hätte, mehr als eine.
Doch, jede Menge.
Ja, du, vielleicht ich nicht. Meine Figuren lassen mir nie einen anderen Weg. Die gehen den Weg, den sie wollen. Ich bin ein bisschen mit Stephen King.
Also, sagen wir mal so, du kennst ja eine der Storys. Das ist jetzt, führt jetzt etwas weit weg. Aber da war das auch so eine Sache, dass sich das plötzlich entwickelt hat. Ja. Aber das führt zu weit. Ich glaube, wir bleiben lieber beim Minority Report. Und die Geschichte ist okay.
Im Film ist der Minority Report übrigens ein Red Herring. Den gibt's ja gar nicht. Das ist ja der Gag, der daraus kommt. Ja, den gibt's gar nicht. Also die gibt es zwar schon, aber in seinem Fall gibt es den nicht.
Ja, den gibt's in diesem Fall ja auch nicht, weil alles Minority Reports sind. Also ist sicherlich keine schlechte Umsetzung, aber vielleicht halt nicht die beste Geschichte. So oder so, ja.
Moment, weiter. Dann ist Sönke an der Reihe.
Recall Mechanism. Ich habe durch meine Erkältung es nicht geschafft, es voraufzunehmen und hier reinzuschneiden. Ist eine Geschichte von first published 1959 und danach nochmal zweimal in Anthologien. Das heißt, das ist keine von den bekannten Geschichten. Um was geht es? Wir haben einen Protagonisten, der zu einem Analysten geht, einem Psychotherapeuten. Und zwar der Patient heißt Paul Sharp. Und Paul Sharp hat seit frühester Kindheit eine Angst vor Höhen. Und diese Angst vor Höhen wird immer extremer und extremer, so dass er mitten in der Therapie dann nicht einmal in der Lage ist, mehr aufzustehen. Und der Grund, warum er zu diesem Therapeuten geht, ist, weil der Therapeut im Erdgeschoss seine Praxis hat. Und als erstes wird zurückgegangen in seine Vergangenheit, um die Angst dieser Phobie in der Vergangenheit zu suchen, Es gab einen Atomkrieg und innerhalb dieses Atomkrieges hat er es nicht geschafft, wegen seiner Phobie einmal oder wegen aus irgendeinem Grund einmal rechtzeitig reinzukommen in den Bunker. Und seine Eltern haben ihn danach, oder er wurde danach bestraft, sehr stark. Und das ist aber nicht der Grund für die Phobie, sondern sie finden heraus dann, dass der Grund für die Phobie ein sehr schlimmer Tod von ihm in der Zukunft wird. Und die ganze Geschichte endet damit, dass die Person, die ihn töten wird am Ende, wegen ebenfalls einem dieser Probleme zu einem anderen Therapeuten-Analysten geht. Und dieser Analyst lebt im obersten Stock, hat seine Praxis im obersten Stock. Und diese Person hat das dringende Gefühl, er muss jemanden herunterschubsen und von einer Treppe zum Beispiel und so weiter. Und er liebt es, nach oben zu steigen und all diese Sachen. Und damit endet die Geschichte. Ich habe jetzt ein paar Sachen weggelassen, die ich dann jetzt kurz besprechen würde. Und zwar beginnt die Geschichte ein bisschen mit der Weltbildung. Und unser Paul ist verantwortlich für das Reclaiming, also das Wiederbesiedeln. Und in seinem Zimmer, er hat so einen kleinen Monolog über die Welt, über Mutanten und alles Mögliche, sehr schön geschrieben. Da wartet ein Mann auf ihm von seinem alten Wohnort und sagt, warum reclaimen wir das nicht? Du bist doch dafür verantwortlich, du kommst doch dafür, setz uns doch bitte auf die Liste. Und sagt, nein, Industrie-Areas als erstes, dann vergehen ein paar Jahre. Und dann fangen sie an, Farmland zu reclaimen und gehen immer noch nicht dahin und deswegen schubst er ihn dann in den grausamen Tod. Dieser Anfang ist sehr schön beschrieben. Der Tod, diese Angst, dieser Albtraum ist unglaublich schön beschrieben. Und das sind die einzigen zwei schönen Sachen, die man über diese Geschichte sagen kann, meiner Meinung nach. Ich dürfte gerne andere positive Sachen aufführen. Ich fand es noch gut, dass er nicht so lang war, weil, ja. Es ist ein sehr enttäuschendes Ende, ein sehr schönes Build-up. Hätte man vielleicht einen Roman draus machen können. Man hätte die Phobie komplett weglassen können. Einfach, ich hätte gerne eine Geschichte gehört über diese Welt. Über diese Welt und über die Arbeit, eine durch Atomkrieg zerstörte Welt wieder zu besiedeln. Darüber hätte ich gerne etwas gehört. Und über die ganzen Mutanten und alles. Ja. Und ach so, ja, das ist ja der große Twist. Das sind beides verhinderte Precogs. Und weil, man kann aber in dieser Geschichte die Zukunft nicht ändern. Das ist der große Unterschied zu Minority Report. Ja. Dann würde ich an euch beide übergeben. Könnt ihr dazugeben, was ihr dazugeben wollt in diese Suppe?
Schwierig. Ich habe nicht so viel rausgeholt aus der Story, aber ich finde sie tatsächlich gut geschrieben. Sie ist umgänglich. Interessant ist der Aspekt, dass eine gewisse soziologische Kritik da drin steckt, die sich daraus ergibt, ist, dass Menschen, die wir für psychisch krank halten, einfach vielleicht eine ganz andere Sicht auf die Welt haben und nicht wirklich krank sind. Das wiederum ein paar Jahre später, vor allen Dingen in der Episode 1974, die Dick ja selbst durchlebt, in der sich seine gesamte Weltsicht ändert, wo man ihn ja auch schon teilweise für verrückt gehalten hat. Und wenn man seine Handlungen in der Welt verfolgt, jetzt nicht in den 50er Jahren, da ist es noch relativ gesittet und normal, aber was dann später alles passieren wird, wenn die ganzen Bennys hat, wenn er zweimal mit Ray Nelson LSD genommen hat und so weiter, was dann aus ihm wird, das ist ja auch schon eine psychisch extrem labile Persönlichkeit, der ja Höhen und Tiefen erlebt hat. Die ganze Biografie ab den ungefähr Ende 50er, Anfang 60er Jahren, die spricht ja Bände darüber, dass er einen psychischen Knacks weg hat, aber dass er hier bereits sagt, dass man vielleicht die Wahrnehmung einer Person hinterfragen muss. Das finde ich geht wieder weiter in seine Romanästhetik, in der ja immer die Frage im Raum steht, welche Sicht auf die Welt ist richtig. Na? Und hier angedeutet bereits Sachen wie Martian Timeslip oder dergleichen.
Mich hat die Geschichte ein bisschen erinnert an diese James Tiptree-Geschichte. Ich glaube, A Man's Long Way Home oder Long Walk Home heißt die. Ich kriege den Namen nicht mehr ganz zusammen. Das fängt damit an, dass es eine ganz verheerende Explosion gibt. Das Land ist verwüstet und dann langsam erholt sich die Natur. Die Menschheit siedelt sich dort wieder an. Und dann gibt es immer in periodischen Abständen gibt es so eine Erscheinung. die man sich anfangs nicht erklären kann, weil die Gesellschaft noch zu unterentwickelt ist, also so technisch und vom naturwissenschaftlichen Verständnis, um sich das Phänomen zu erklären. Man hält das erst für eine Gotteserscheinung oder sonst irgendwie was. Und dann im Laufe der Jahrhunderte, wo die Gesellschaft wieder sich aufrappelt und technisch weiterentwickelt, reimt man sich dann irgendwann zusammen, dass es das periodisch wiederkehrende Erscheinen eines Astronauten ist, den man immer nur für Sekundenbruchteile sieht und er stürzt. Und dann am Ende erklärt sich die ganze Geschichte, dass die Zeit für diesen Astronauten rückwärts läuft. Es ist nämlich ein Zeitreisender und dass am Ende seines Sturzes, er fällt halt rückwärts durch die Zeit, eben diese verheerende Explosion stattfindet. Er hat einen Trip in die ferne Zukunft und zurück gemacht und bei der Rückreise läuft halt irgendwas schief und er ist da gefangen in dieser Zeitschleife und man sieht halt immer nur für Sekundenbruchteile immer periodisch auftauchen mit einer Überschneidung der Dimensionen. Also ich erkläre das jetzt leider etwas schlecht. Die Story ist eigentlich sehr pfiffig geschrieben. Ja, dass es eigentlich so Geschichte ist, die schon geschrieben steht und dass die Verheerung und die Vernichtung der Welt für diesen Astronauten eigentlich in der Zukunft liegt, weil sie auch in der Zukunft geschehen wird und die Menschheit jetzt eigentlich sich wieder aufrappelnd eigentlich erlebt, aber nicht begreift, dass ihr Schicksal eigentlich besiedelt ist. Und
die,
das ist
die Story ist. Entschuldige.
Ja, nee, kannst mich gerne unterbrechen. Ich krieg's eh nicht mehr ganz zusammen. Ja.
Die Story ist wirklich super. Das ist eine der ersten Tiptree-Geschichten, die ich gelesen habe. Und ich kann den Namen tatsächlich auch nicht mehr, also den Titel der Story nicht mehr rekonstruieren. Aber wie dann tatsächlich, ja, ein man kann schon fast sagen, ein Volksfest drumherum aufgebaut wird, nur damit alle diesem Erscheinen des Astronauten beiwohnen. Ne? Das ist unglaublich gut geschrieben.
Genau, finde ich auch eine super, super coole Story. Und daran hat es mich halt so ein bisschen erinnert, ne? weil ja eigentlich mit diesen Visionen, dass jemand seinen Tod voraussieht als eine Art Paranoia und zum Schluss hat schulterzuckend gesagt, ja, ne, ist halt so, kann man nichts da machen. Ne? Mhm. Er ist halt ein Precog, der seinen eigenen Tod voraussieht. Ja, doof für ihn. Ne?
Das, ja, und das
wir, boah, okay.
Ja. Null Interesse seitens der Autoritäten.
Genau.
Ist nicht verwertbar, das finde ich auch sehr krass. Ja.
Genau, daran hat es mich so ein bisschen erinnert.
Mhm.
Auch wenn ihr meint, dass die Geschichte nicht viel hergibt, Sönke hat ja gesagt, sie ist gut, dass sie so kurz ist. Ich habe bei dieser Staffel, wir machen das ja immer so staffelweise mit immer 6 Geschichten, die wir uns rauspicken und das machen wir einfach so reihum durch und auf mich sind die 2 längsten Geschichten gefallen. Da dachte ich mir so, oh, ne, warum muss ich mich jetzt durch die langen Geschichten durchquälen, wenn die anderen so knusperkurze gewesen sind?
Ja.
Aber naja, gut.
Wollen wir manchmal, damit einer unnötig langen Geschichte anfangen?
Ja, dann fangen wir doch jetzt mal mit meiner unnötig langen Geschichte an, wo ich mir sehr viel Mühe gegeben habe, diesmal eine schöne Zusammenfassung voraufzuzeichnen, in die wir jetzt reinspringen und danach sag ich dann noch ein paar Takte dazu. Die unverbesserliche M. The Unreconstructed M, wie die Geschichte im Original heißt, wurde ursprünglich im Jahre 1957 in Science-Fiction-Stories veröffentlicht. Eine kleine Maschine, nicht größer als eine rechteckige Keksdose, erklimmt eine Hauswand, pulverisiert ein Wohnungsfenster und gelangt geräuschlos hinein. Sie verteilt menschliche Haarfollikel, 2 kleine Tabakkörner und andere kleine Beweisstücke. Aus ihrem Innern ertönt eine Aufzeichnung einer Männerstimme, die sagt, "Ah, verdammt!" Dann zerstört sie eine versteckte Überwachungskamera, platziert jedoch einen verräterischen Blutstropfen an einem Kabel, so als habe der Einbrecher sich daran geschnitten, beim Versuch, diese zu sabotieren. Als ein Mann die Wohnung betritt, streckt die Maschine ihn augenblicklich nieder. Eine Sprengkugel in den Kopf, das Opfer fällt sofort tot zu Boden. Die Maschine ist dabei, noch weitere Indizien eines vermeintlichen Mörders zu verteilen, doch wird unerwartet, nochmal überrascht, 2 weitere Personen eilen in die Wohnung. Das kleine Gerät versteckt sich auf dem Boden der Küche, getarnt als eine tragbare TV-Einheit. Die Männer können nur den Tod des Opfers feststellen und fragen sich, wie der Mörder denn so schnell verschwinden konnte. Die Spurensicherung am Tatort liefert zahlreiche verräterische Objekte. Unter anderem die Tabakkrümel, ein abgebranntes Streichholz, Blutspuren an einer zerstörten Kamera, ja sogar eine Tonbandaufnahme des ausgestoßenen Fluches lassen die Täter eindeutig identifizieren. Es muss David Lantano gewesen sein, ein äußerst wohlhabender und mächtiger Mann. Eigentlich hätte er gar kein Motiv, doch die Beweise sprechen ja für sich. Chefermittler Eckers macht sich daran, Lantano auf seinem Anwesen zu vernehmen. Dieser zeigt sich völlig unbeeindruckt, ja gelangweilt davon, dass Ordnungshüter ihn verhaften wollen. Er geht davon aus, dass sein Branchenkonkurrent Paul Tirol dahinter steckt, ist jedoch geradezu irritierend unaufgeregt, dass man ihm solch ein Verbrechen anhängen will. Einzig der unabhängige Ermittler Beam wundert sich über die in der Wohnungskirche darüber, dass dort eine völlig deplatzierte TV-Einheit herumliegt und entwendet sie heimlich vom Tatort. Doch auch mit Hilfe eines Technikers gelingt es ihm nicht, das Gerät in Gang zu bringen, geschweige denn es zu einer Rückverwandlung zu bewegen. Bis der von Lantano bereits verdächtigte Paul Tirole auftaucht. Das Gerät erwacht plötzlich, verwandelt sich zurück und flitzt regelrecht seinem Herrn und rechtmäßigen Besitzer entgegen. Tirole kann sich damit davon machen, Beam bleibt zurück, verärgert über diesen Patzer, die Mordmaschine wieder verloren zu haben. Einziger Anhaltspunkt, sie vielleicht wiederzubekommen, ist die Frau, die er in Begleitung von Tirole gesehen hat. Und als er nach einem Tipp herausfindet, dass diese die Frau des Chefermittlers Eckers ist, sie hat offenbar eine Affäre mit Tirole, weiß er, wo er sie finden kann, denn er weiß, wo Alan Eckers wohnt. Er findet sie auch und stellt sie zur Rede. Alan erklärt, dass sie das Gerät nutzen wollte, um ihren Mann zu erpressen, damit er in eine Scheidung einwilligt. Aber Paul Tirole, ihre Affäre, hatte andere Pläne damit, nämlich seinen Konkurrenten Lantano auszuschalten. Das Dilemma wird nun sein, dass Chefermittler Eckers nie zugeben würde, dass ein Justizirrtum vorliegt. Gefälschte Beweise, noch dazu vorgetäuscht von einer Maschine, die von Alan übrigens als die unverbesserliche M bezeichnet wird. Beam will wissen, wie es überhaupt funktioniert haben soll, eine Maschine so zu konstruieren, einen solchen Betrug zu inszenieren. Alan führt ihn zu der Werkstatt, wo der Umbau des Gerätes erfolgt ist. Die Ems finden sonst Einsatz in fernen Kolonien auf anderen Planeten. Grundbesitzer verwenden sie zum Beispiel zur Abwehr von Wilderern. Getarnt als Stein lauern sie gegebenenfalls für Jahre, reglos, unentdeckt, um im Falle eines Falles blitzschnell zuzuschlagen. Das Opfer scheint dann im Nachhinein von einem wilden Tier getötet worden zu sein. Niemand verdächtigt eine Maschine dahinter. In der Werkstatt wird Beam wieder der unverbesserlichen M habhaft und Chefermittler Eckers bleibt nichts anderes übrig, als den wahren Schuldigen, Paul Tirole, in die Verbannung zu schicken. Die Todesstrafe ist zwar abgeschafft, aber durch einen Transfer, vergleichbar mit den Beamen, wie man das aus Star Trek kennt, ist man die Verbrecher im Allgemeinen ein für alle Mal los. Denn diese schaffen es nicht, den weiten Weg mit normalen Transportmitteln zu Lebzeiten zurückzuschaffen. Die Geschichte endet auf dem Anwesen des noch immer recht gelangweilt wirkenden David Lantano. Dass die Verbannung beinahe auch ihn getroffen hätte, scheint ihn überhaupt nicht so emotional zu berühren. Er denkt nur daran, dass die Aprikosen auf seinem Tisch, die sich nur Superreiche leisten können, vielleicht irgendwann keine Attrappen mehr sind, sondern wirklich echt. Bidip, 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 so Schneidemarke gesetzt. So, ich fange da mal an, weiterzureden. In den Story Notes zu dieser Geschichte lässt sich dann auch noch etwas finden, wo Philip K. Dick sich selbst zu äußert. Wenn das wichtigste Thema meines Werkes lautet, können wir das Universum als real betrachten? Und wenn ja, inwiefern müsste mein zweitwichtigstes Thema heißen, sind wir alle Menschen? Hier imitiert eine Maschine nicht etwa einen Menschen, sondern fälscht Beweise für die Existenz eines Menschen. Eines bestimmten Menschen, Fälschung ist ein Thema, das mich völlig fasziniert. Ich bin davon überzeugt, dass man alles fälschen kann, jedenfalls Beweise, die auf etwas Bestimmtes hindeuten. Falsche Indizien können uns alle glauben machen, was man uns glauben machen will. Und nach oben hin gibt es eigentlich keinerlei theoretische Grenzen. Wenn man sich geistig einmal erstmal dazu durchgerungen hat, den Gedanken der Fälschung als gegeben hinzunehmen, kann man sich in eine völlig andere Realität hineindenken. Das ist eine Reise, von der man nie zurückkehrt. Und, wie ich glaube, eine heilsame Reise. Es sei denn, man nimmt sie nicht allzu ernst. Schön geschrieben, finde ich. Die Geschichte an sich ist eigentlich sehr unterhaltsam. Es ist eine schöne, solide erzählte Kriminalgeschichte. Gerade der Anfang gefällt mir richtig gut. Seltsam finde ich, dass der halt so darauf kommt, dass diese TV-Einheit, nur weil die da deplatziert rumliegt, dass das jetzt das Mordinstrument gewesen sein muss. Das ist das, was mich bei Philip K. Dick so oft stört. Dieses Jumping to Conclusions, ohne dass es irgendwelche Hinweise dafür gibt. Also, wieso weiß der das jetzt? Wieso weiß der, dass nicht nur, dass an dem TV-Gerät irgendwas faul ist, sondern dass das auch noch verantwortlich sein muss für den Mord? Wie kommt er da drauf? Ne? Das ist einfach völlig abwegig. Ne? Das finde ich ein bisschen schade. Zum Schluss, das habe ich in meiner Zusammenfassung auch etwas kürzer gehalten, wird's ein bisschen krude, wie die wieder an diese unverbesserliche M kommen und wie die überwältigen. Das ist leider ein bisschen enttäuschend geschrieben. Den Schluss mit der Verbannung, den habe ich auch gekürzt in der Zusammenfassung, den fand ich unnötig lang. Das hätte man sich sparen können. Und den Twist am Ende, dass dieser superreiche Typ überhaupt keine Aprikosen auf seinem Tisch hat, sondern dass das Fake ist, was das sollte, habe ich eigentlich auch nicht verstanden. Also es gibt einfach so ein paar Sachen, die hätte man ersatz so streichen können aus der Geschichte. Man hätte die insgesamt straffen können, weil sie einfach so völlig von der eigentlichen Idee ablenken.
Ja, hätte man extrem straffen können. Der Anfang ist, wie du gesagt hast, sehr gut, sehr schön. Und dann ab der Untersuchung des M's zerfällt komplett. Alles danach ist total unstrukturiert.
Ist in die Länge gezogen,
genau. Um sie. Ja, und ich musste dann diese sinnlos in die Länge gezogene Geschichte lesen. Das war halt blöd. Ja.
Also ich kann noch verstehen, wenn man so einen Hunch hat. Und natürlich ist es ja auch, hätte man noch besser ausarbeiten können, warum dieser Mini-Fernseher, der an der falschen Stelle steht. Kann ich nachvollziehen, dass das ist aber auch so nur als Hunch beschrieben von, also als Gefühl. Und ja. Und das mit der, ist es Kapitalismuskritik in dieser Geschichte mit den Aprikosen am Ende? Was in der nächsten Geschichte auch ja, vorkommt, der nächsten, ist es komplett deplatziert, das macht.
Ja, es hat schade.
Ja, es ist schade.
Ich finde, also was interessant ist, ist zum einen diese Protestbewegung, diese Banish the Banish, wie die dargestellt wird. Aber auch interessant ist, dass der Detektiv an sich ja fast schon überflüssig ist, weil dieses computergesteuerte System zur Verbrechensaufklärung erstmal in diesen, was sind das, 9 Punkte, alles ja immer wieder reduziert. Es sind so und so viele Millionen Menschen, die das potenziell machen können. Dann sind so und so viele, die einen Wagen haben, so und so viele, die rauchen und so weiter. Also dieses Zusammenfassen und Runterbringen, Runterrechnen auf mögliche Verdächtige korrespondiert ja wieder mit dem Grundverdacht beim Minority Report. Also das fand ich wirklich interessant. Das hatte ich auch ganz vergessen, dass das da drin vorkommt, dass sie wirklich den Computer befragen und er reduziert per Eingabe, per ja, gesammelter Daten, Big Data, schließlich die Verdächtigen auf diese Art und Weise. Und man sieht es in Kriminalfilmen ja immer, wenn die sagen, das war ein weißer Ford Sedan und dann kommt der Computer und rechnet runter, wie viele potenzielle Besitzer es gibt und so weiter. Und die ermitteln dann daraus den möglichen Verbrecher. Das fand ich in dieser Geschichte wirklich interessant dargestellt.
Das ist auch wirklich realistisch. Ja, das
ist soweit auch gelungen.
Ja, und eine andere Sache, die gar nichts mit der Geschichte an sich zu tun hat, aber mit dem Leben von Philip K. Dick, ist, dass er jetzt für einige Jahre, also ich glaube, wir befinden uns im Juni 1955, mit den Kurzgeschichten aufhört oder das sehr stark reduziert und er die Romane schreibt wie Solar Lottery, Cosmic Puppets, The Man Who Jabbed, diese Sachen, und dann 1963 erst wieder seine Kurzgeschichtenproduktion aufnimmt. Also wir haben hier den Punkt, in dem er bei einer Science-Fiction-Convention A. E. Van Vogt, einem seiner großen Idole, das war entweder Van Vogt oder Boucher, die ihm geraten haben, aufzuhören mit den Kurzgeschichten, weil der Kurzgeschichtenmarkt anfängt auszutrocknen. Und er musste Geld machen. Er hatte also nur das Schreiben, durch das er Geld verdienen konnte. Und jetzt fängt er langsam an, die ganzen Romane zu produzieren. Eine Raumschiffbesatzung kehrt zur Erde zurück, nachdem sie auf ihrer Rückreise zum Mars einige technische Schwierigkeiten hatte. Sie freuen sich, ihren Heimatplaneten wiederzusehen, da sie damit gerechnet hatten, im Weltraum zu sterben. Sie sprechen über die Orte, die sie sehen werden, und die Menschen, mit denen sie wieder vereint sein werden. Sie landen ihr Schiff, das immer noch in einem sehr schlechten Zustand ist, in der Nähe von San Francisco. Erfreut gehen sie hinaus und sehen eine Gruppe Kinder, die fliehen, als sie vor der Crew stehen. Das sei verständlich, sagt eines der Besatzungsmitglieder, denn sie sehen so dreckig und fertig aus. Die Kinder denken wahrscheinlich, dass sie einfach nur Landstreicher sind. Als die Crew die Stadt betrifft, stellt sie fest, dass auch hier die Menschen fliehen, wenn sie sie sehen. Sie rennen davon, sie verstecken sich hinter den Jalousien ihrer Häuser. Dann gehen sie in ein Café, um zu sehen, ob sie dort bedient werden. Sie warten in diesem leeren Gebäude, es kommt kein Kellner. Augenblicke später allerdings erreicht eine schwarze Limousine den Ort und Männer kommen heraus. Sie bitten darum, den Captain zu sehen. Die Männer, die vom FBI sind, richten ihre Waffen auf die Besatzung. Sie versuchen, den FBI-Männern zu erklären, dass sie Mitglieder der Erde-Mars-Expedition sind, die zur Erde zurückgekehrt ist. Bevor sie erschossen werden, erklären die FBI-Männer, dass die Expedition gescheitert sei und die gesamte Besatzung im Weltraum gestorben ist. Dies war das 23. Mal, dass eine Nachbildung der Erde-Mars-Expedition zur Erde zurückkehrte. Die Außerirdischen, die versuchen, die Erde zu infiltrieren, müssen ihr gesamtes Wissen über die Erde auf die 6 Besatzungsmitglieder verteilt haben, vorausgesetzt, dass jeder auf der Erde mit den 6 identisch ist, die beim Absturz ihres Raumschiffs auf dem Mars ums Leben kamen. Sie debattieren über die Moral der Tötung dieser Kreaturen, da sie zu glauben scheinen, sie seien Menschen. Vielleicht können sie menschlich werden, aber sie entschieden, dass sie davon ausgehen müssen, dass sie dauerhaft unmenschlich sind. Eine weitere Nachbildung der Erde-Mars-Expedition kehrt zur Erde zurück und die Besatzung freut sich, zu Hause zu sein.
Machen wir weiter?
Ja.
Ja, wer ist denn als nächstes dran? Explorers like we? Oder so?
War ich das? Ich glaube, ich habe die Zusammenfassung schon geliefert, ne?
Ja, ich suche nur gerade den Namen. Wie ist der Name der Geschichte?
Explorers We.
Explorers We. Oh ja, das hat mich unglaublich erinnert an eine Geschichte von Ray Bradbury aus den Mars-Chroniken, auf denen eine Crew auf einen falschen Mars kommt, wo sie dann alle ermordet, also in eine Stadt, die von den telepathischen Mars-Bewohnern erstellt wurde und genauso aussieht wie die Stadt ihrer Kindheit oder so, und wo sie dann ermordet werden. Und das ist die Art der Marsianer, halt mit den Eindringlingen klarzukommen.
Die Story ist super, von Bradbury.
Genau, ich habe nicht nachgucken können, wann die gemacht wurde, aber wenn die hier älter ist, dann hat er sich davon inspirieren lassen, hat die bessere Geschichte geschrieben. Ja, also...
Ein bisschen hat sie an Imposter erinnert.
Ja.
Ja, an Imposter hat sie erinnert, besser. Das ist richtig. Ja, aber Imposter ist viel besser. Ich ehrlich gesagt habe die Geschichte nicht verstanden, weil ich mir dachte... Ja, was soll das? Die landen dann halt, die haben alle Angst vor denen. Dann stellt sich heraus, ja, okay, die haben begründet Angst. Weil sie ja gar nicht echt sind. Ja, weil sie ja gar nicht echt sind. Denn es ist klar, dass die eigentliche Crew schon gar nicht mehr lebt. Denn die kommen ja immer wieder. Es sind so Wiedergänger, die sich wohl nicht bewusst sind, dass sie eigentlich schon längst x-mal umgebracht worden sind. Und dann sind wir am Ende wieder in der Perspektive dieser Wiedergänger, die einfach ihre künstliche Existenz nicht begreifen, oder vielleicht sind sie in der Zeitschleife gefangen, ich weiß nicht, aber es gibt keine Auflösung am Ende. Man fragt sich, was soll das Ganze jetzt?
Also so wie ich mit der Geschichte nicht anfangen. Wurden die von Außerirdischen gemacht und könnte man entweder als Invasion oder als Kommunikationsversuch werden?
Ich finde das interessant, dass es offen bleibt, weil der erste Gedanke war tatsächlich Infiltration.
Und das so sehen die Menschen das auch?
Das ist so ein naheliegender Gedanke. Aber genau was du sagst, wenn die Menschen es auch so sehen, ist doch die Möglichkeit, dass es ein verzweifelter Versuch ist, mit der Menschheit in freundlichen Kontakt zu treten. Das bleibt offen und das finde ich gar nicht mal schlecht. Ja, und auch interessant ist, dass sie am Anfang kommen ja die ganzen Erinnerungen der Crew. Und die sagen dann, ich habe, glaube ich, eine Frau und ich bin verheiratet, und dann hat man eine Frau, das ist sicher. Aber ich bin Vater und ja, ich freue mich schon darauf, nach Coney Island zu gehen und so weiter und so fort. Dass diese ganzen Erinnerungen vorhanden sind, und das wird dem Leser ja auch vorgegaukelt, bis dann rauskommt, dass sie gar keine echten Erinnerungen haben. Und diesen Aspekt haben wir ja unter anderem auch in Blade Runner. Wenn Deckard sagt, die Erinnerung an eine Spinne, die ein Netz spinnt, ist eine implementierte Erinnerung, aber der Android kann es nicht erkennen.
Ja, aber den Verdacht habe ich direkt von Anfang an. Also von Anfang an beim Lesen der Geschichte hatte ich mir gedacht, also entweder haben die alle einen ordentlichen Schlag auf den Kopf gekriegt, weil das einfach alles nicht zusammengepasst hat. Diese fragmentierten Erinnerungen, die da zusammengetragen haben, da dachte ich mir, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wenn die nur wenige Jahre weg gewesen sein sollen, wie sollen sie all diese Erinnerungslücken haben? Wie kannst du in 4 Jahren vergessen, dass du eine Familie hattest oder sonst was? Was müsste denn dann widerfahren sein? Also die Unsicherheit über den Wahrheit, Wahrheitsgehalt ihrer eigenen Erinnerung, diese nur bruchstückhaften Erinnerungen an die Welt, in die sie zurückkehren, das fand ich alles sehr, sehr seltsam. Und wenn dann halt rauskommt, ja, okay, haha, ne, das sind halt Replikanten, nennen wir sie mal so, ne, mit implantierten Erinnerungen, dann dachte ich mir, ja gut, dann ist klar, aber dann kommen die halt immer wieder und dann habe ich mich gefragt, ja, wozu ist das jetzt gut? Also was soll ich jetzt damit anfangen? Denn ich habe halt überhaupt keine Implikation, keinen Hinweis, kein nichts gefunden, dass das eben wie ein Kommunikationsversuch von Außerirdischen sein soll, dass ihnen zum Beispiel irgendein Erinnerungspäckchen mitgegeben ist, dass sie zum Beispiel den Drang haben, über irgendwas zu reden oder sonst irgendwie was. Nichts, das gar nichts. Also sie sind nichts weiter als leere Hüllen, denen sinnlose, fragmentierte Erinnerungen mitgegeben wurden. Und die werden halt jedes Mal ausradiert, wie irgendwie so Unkraut, was immer wieder nach oben wuchert.
Es ist ähnlich wie mit der Geschichte, wo die Marsianer austrocknen und dann in die Seen auf die Erde kommen als Blätter und dann auch zerstört werden, ohne dass man, weil man das als Invasion sieht. Es ist ähnlich wie diese Geschichte, hatten wir vor einigen Folgen. Aber auch die gefällt mir besser. Mhm. Wobei jetzt die handwerklich sehr gut gemacht, also die sind alle, sie werden handwerklich immer besser, haben sehr hohen Stand, aber ich habe auch das Gefühl, dass er hat sehr starke Anfänge und ihm interessieren die Enden dann überhaupt nicht. Die Enden sind dann so hingerotzt.
Ja.
Ja, also
kann man auch so sagen.
Ja, beim konstruierten M denke ich eher, da hat er eine bestimmte Wortanzahl, die er durchbringen wollte, weil sie gesagt, das gesamte Ende, die gesamte Verbannung ist komplett, bringt überhaupt nicht.
Ja.
Da ging es wahrscheinlich darum, die Seiten voll zu machen vor dem Magazin, für das es.
Das könnte natürlich sein, aber da frage ich mich, was für ein Magazin stellt einem so viele Seiten zur Verfügung, weil die Geschichte einfach auch unnötig lang ist. Also selbst für eine Kurzgeschichte finde ich sie von einem zu großen Volumen im Vergleich zu den anderen Texten, die man so liest. Ja. Und da finde ich das irgendwie sehr seltsam, wie
ich glaube, sie zählt
platziert man denn so eine unnötig lange
Geschichte? Die Amerikaner unterscheiden da ja noch mal, ja. Da gibt's ja noch so ein Zwischending zwischen, die unterscheiden ja nur komplett von Länge, Kurzgeschichte, Novellette, Novelle und Roman. Und ich glaube, diese Geschichten, die du hast, zählen als Novellette. Und das ist halt etwas, was es im Deutschen überhaupt nicht gibt. Also eine extrem lange Kurzgeschichte.
Ne, du kannst, die genaue Definition findest du unter anderem in dem Buch über die Hugo Awards von Hardy Kettlitz. Da hat er das nochmal ganz explizit aufgeteilt, nach wie viel oder wie viele Wörter eine dieser Gattung ist es ja nicht, aber eine dieser Formen hat.
Textsorten.
Es gibt einen Hugo für jede.
Ja, es gibt einen Hugo für jede.
Könnte auch ein Grund gewesen sein. Es war vielleicht bei Kurzgeschichte zu viel, aber damit gewinnt man auch nichts. Gibt's noch irgendetwas zu dieser Geschichte hinzuzufügen?
Nö. Also ich konnte mit der am wenigsten anfangen von den sechsen, die wir heute haben.
Ja, es war halt hat halt eine Story geschrieben.
Genau. Nicht schlecht, also handwerklich gut, aber ein bisschen unmotiviert. So, Wargame, ebenfalls von 59, ebenfalls einmal in einem Magazin veröffentlicht und danach zweimal wieder in den kompletten Anthologien. Keine besondere Geschichte. Hier geht es darum, dass wir verfolgen eine Gruppe von Sicherheitsinspektoren bei der Arbeit. Die haben die Aufgabe, von Ganymed importierte Spielzeuge, drei Spielzeuge zu untersuchen. Und diese Spielzeuge sind relativ interessant beschrieben. Das erste und am weitesten beschriebene Spielzeug besteht aus einer Zitadelle, die angegriffen wird von 12 Soldaten. Und nach einer Weile, nach etwa einem Monat, in dem diese Soldaten immer und wieder die Zitadelle angreifen, stellt man fest, dass einer der Soldaten fehlt. Sorry. Und diese Soldaten fehlen dann immer schneller, bis am Ende kein Soldat mehr da ist. Und das ist so der Hauptzeitgeber der Geschichte. Und währenddessen, dass man wartet, dass der letzte Soldat von der Zitadelle verschlungen wird und was dann alles passieren könnte, man stellt sich alles vor, von einer Bombe bis keine Ahnung was, schauen Sie sich kurz das zweite an. Und beim zweiten Spielzeug handelt es sich um einen sehr hässlichen Cowboy-Umhang. Und dieser Umhang versetzt aber den Träger direkt in eine Traumwelt, aus der man die nicht mehr wirklich entkommen kann. Aus dem man sehr schnell verfallen könnte. Und mir hat nicht ganz gesagt, was sie damit wollen. Was sie mit den ersten beiden Spielzeugen aussagen wollen, ist dann relativ on the nose. Ja. Denn nachdem der letzte der Soldaten aufgefressen wurde von der Zitadelle, sagt die Zitadelle, gut, dass du durchgehalten hast, das Spiel so lange aufrechterhalten hast, bis wir bekommen und du hast jetzt gewonnen damit und alle deine Spielzeugsoldaten sind wieder da und das Spiel kann von vorne beginnen. Okay. Und dann das dritte Spiel ist eine Abwandlung von Monopoly. Und da sehen sie nichts Dramatisches drin und das erlauben sie, die anderen beiden Sachen schicken sie zurück. Sie haben sich aber auch nicht die Anleitung durchgelesen. Das gilt auch für den Importeur, der sich die Anleitung von Monopoly nicht durchgelesen hat und der bringt dann halt eine oder einen Mitarbeiter des Importeurs, bringt eine Kopie davon nach Hause, davon wird auch von seiner Frau ein bisschen zur Sau gemacht, dass er doch das nicht einfach stehlen kann. Und sie spielen das mit den Kindern und der Vater geht voll auf in diesem Monopoly und gewinnt alles und dann sagen ihm die Kinder, ja, und damit hast du verloren, weil das ist nicht das Ziel des Spieles, sondern das Ziel des Spieles ist, alles herzugeben und nicht alles zu bekommen. Und dann wird gesagt, das ist das Moos, oder ich glaube ein bisschen davor sogar, das ist das Most Educated Game, das jemals nach Hause gebracht hat, also das Spiel, das uns am meisten beigebracht hat, das jemals nach Hause gebracht hast. Und mit dieser Kapitalismuskritik und ja, endet diese auch relativ kurze Kurzgeschichte.
Ich fand die unterhaltsam.
Fand sie okay.
Ja, das ist halt Bedrohung von durch diese Spielzeuge.
Es ist ja nicht mal klar, warum man von den Ganymeden Angst haben sollte. Es wird nicht richtig erklärt.
Das bleibt außen vor. Ja. Es konzentriert sich eben darauf, dass diese drei Spiele unterschiedliche Auswirkungen auf Kinder haben. Also Syndrome, weil es lernt, dass man, ja, man kann fast sagen, dass Hingabe zum Sieg führt. Sturm auf die Zitadelle, dass man am Ende Gewinner sein kann, auch wenn man komplett seine gesamte Mannschaft ausradiert hat. Und das Cowboy-Kostüm gefährlich, weil es eine Welt schafft, die überzeugender und attraktiver ist als die echte. Was vielleicht zur Folge hätte, dass die Bereitschaft jüngerer Generationen für diese Welt, also für die Erde, zu kämpfen, sinkt. Deswegen werden diese Spielsachen geprüft. Und abgelenkt wird durch die klare Bezeichnung Kriegsspiel von den eigentlich beiden bedrohlicheren Spielen, eben Syndrom und dem Cowboy-Kostüm. Das eine ist offensichtlich, okay, das ist ein Kriegsspiel, da müssen wir besonders aufpassen, und bei den beiden anderen, ja, die sickern quasi ein, obwohl sie durchaus gefährlicher sind.
Ja,
genau.
Also für mich bleibt erstmal fraglich, sind die Ganymeden überhaupt den Menschen feindlich gesinnt? Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube einfach, dass sie eine andere Zivilisation haben und die Gefahr besteht in der Andersartigkeit, nicht in einem wirklichen Versuch der Ganymedenzug. Also natürlich könnte das sein, dass die Ganymeden die Menschen auf der Erde beeinflussen wollen aus irgendwelchen Gründen. Es gibt aber für mich keinen Hinweis darauf, außer dass das halt gesagt hat, wir müssen das prüfen, damit das nicht der Fall ist. Ja, wir machen solche Prüfungen auch, klar, kein Ding. Man bedenkt, dass unser Inlandsgeheimdienst 8000 Stellen hat und unser Auslandsgeheimdienst keine 2000 Stellen. Dass du eigentlich sicher sein kannst, dass in jedem in jeder Versammlung, in jedem Dorf irgendjemand vom Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz sitzt, um Protokoll zu führen. So ist das halt auch da. Dass sie sagen, okay, wir müssen also Sicherheitschecks machen, aber es ist ihnen nicht so ganz klar. Ihnen ist klar, dass die Ganymeden technologisch den Menschen voraus sind und halt auch andere Spiele spielen. Und dass eine unbeabsichtigte oder beabsichtigte Beeinflussung da sein könnte. Ja. Nett. Nett ist.
Ja.
Nett ist okay.
Kurz erinnert hat mich das mit dem Cowboy-Anzug an Perky Pat.
Mhm. Ja.
Ja, das war so eine kleine Reminiszenz darin.
Ja, heute sind wir relativ schnell. Außer mit Minority Report gab es wenig zu sagen. Da muss ich sagen, bei der letzten Geschichte, Jürgen geht an dich.
Ja. Die muss ich jetzt noch spontan zusammenfassen, weil es mir leider nicht gelungen ist, das voraufzunehmen. Ich mache das jetzt mal on the fly. Ausgangssituation ist, es hat wieder mal den Dritten Weltkrieg gegeben. Wieder mal ist die Erde ziemlich verwüstet. Es gibt aber Überlebende der Menschheit, die zum Teil aus den umliegenden Planeten auch auf die Erde zurückgekehrt sind, um dort aufzuräumen. Und jetzt kommt ein neues Raumschiff daher. Die sind von weiter weg, die sind von Centauri. Und die wollen da jetzt auch Ordnung schaffen. Die Menschen, die aber schon länger zurückgekehrt sind, schon seit einigen Jahren, denen passt das eigentlich gar nicht. LeConte ist eine der Hauptfiguren, der mit einer dampfgetriebenen Limousine, was ich ein interessantes Detail finde. Also es scheint irgendwie so eine noch nicht ganz hochtechnisierte oder vielleicht anders technisierte Gesellschaft zu sein, die so steampunkig unterwegs ist. Dem passt das irgendwie gar nicht, dass die Centaurer jetzt da sind. Und dann gibt es einen Szenenwechsel. Wir sind jetzt eben bei diesen Centaurern, die sich Care nennen als Gemeinschaft. Und da einer der Hauptpersonen dieser Gemeinschaft ist Peter Hood. Und dem folgen wir jetzt in der weiteren Narration. Der hat sich nämlich dazu entschlossen, das Hauptquartier in den Ruinen von New York City aufzuschlagen, der damaligen Welthauptstadt. Und sie sind jetzt erstmal ganz bescheiden, indem sie sich in so einem Keller einrichten, der ihnen geeignet erscheint. Und dann stellen sie fest, ach ja, übrigens, hier unter diesem Keller war damals die Produktionsstätte der New York Times. Und die New York Times ist etwas anders oder sagen wir weiterentwickelt, als wir sie jetzt so kennen. Es ist nicht einfach nur eine Zeitung gewesen, sondern es ist eine schon längst, heute man würde sagen KI, eine komplett autonome, sich selbst produzierende Zeitung, die Publikationsorgan für die gesamte Nation ist. Und man kommt auf die Idee, es wäre doch eigentlich nützlich, diese Zeitung wieder in Gang zu bringen. Vielleicht gibt es da auch noch alte Archive, wenn man möchte ja der Sache auf den Grund gehen, wie es eigentlich damals zu der Katastrophe kam und ob man unter Umständen Schuldige findet, die zur Rechenschaft gezogen werden können, die verantwortlich zu machen sind für diese Verheerungen des Dritten Weltkrieges, die es damals gegeben hat. Und man sieht einfach zu, dass man die Maschinen wieder ins Laufen bringt. Und dann, sehr putzig, macht diese Times halt ihre Arbeit, denn in den Tiefen der Unterwelt, könnte man sagen, unter den zugänglichen Bereichen für die Menschen, hört man es rumpeln und arbeiten und rotieren, die Maschinen drucken wieder und dann werden automatisierte Zeitungen hervorgebracht, die an verschiedenen Verkaufsstätten automatisch angeliefert halt zu erwerben sind. Und man ist auch sehr verblüfft, wie detailgenau diese Times auch über das aktuelle Zeitgeschehen berichten kann. Man möchte meinen, dass überall dieser Automat seine Augen und Ohren hat, weil da Berichte drinstehen über aktuell unmittelbar geschehene Gespräche, wo eigentlich gar keine Augen- und Ohrenzeugen dabei gewesen sind. Trotzdem beunruhigt sie das nicht, sondern es zeigt eigentlich nur, was für einen tollen Wahrheitsgehalt diese Zeitung haben muss und man sieht das eigentlich eher als hilfreich und nützlich an, ne? Insbesondere im Interesse der Wahrheitsfindung. Dann stößt man eben in dieser Zeitung Times allerdings auf irgendwelche Berichte von einem Revoluzzer und so heißt die Geschichte auch. Die Geschichte lautet, wenn Benny Simoli nicht wäre, und es wird eben dort berichtet von einem ominösen Benny Simoli, der wohl auf dem Vormarsch wäre auf New York City, um in einer Art Putsch die Macht an sich zu reißen. Und man geht diesen Zeitungsberichten nach und stellt irgendwie fest, dass in den Außenbezirken, wo angeblich schon kämpferische Reden geschwungen haben und die Leute sich zusammenrotten, nichts, aber auch gar nichts davon zu finden ist. Man lässt aber nicht locker, versucht weiter zu recherchieren, nimmt die Zeitung selbst als Instrument der Sache auf die Spur zu kommen, findet auch Indizien, dass es vielleicht doch geheime verschwörerische Zusammenkünfte gibt, die nur versuchen, das zu verheimlichen. Und dann springt das Ganze um zum Twist am Ende der Geschichte, dass wir wieder bei LeConte sind, der Typ mit seiner Dampflimousine, der sich mit einem Kollegen unterhält, dass das doch sehr gut funktioniert mit der Times, denn all diese Berichte sind völlig inszeniert, das ist alles fake gewesen und diesen Simoli gibt es überhaupt nicht. Das ist ein reines Ablenkungsmanöver, um eben diese Centaura davon abzulenken, dass nämlich die Waren Urheber des einzigen Dritten Weltkrieges, ja, davonkommen, weil sie eben einen Decoy-Feind geschaffen haben, den es gar nicht gibt. Und dazu gibt's auch in den Story Notes eine schöne Aussage von Philip K. Dick. Ich war seit jeher davon überzeugt, dass mindestens die Hälfte aller berühmten historischen Persönlichkeiten nie existiert hat. Wenn man etwas braucht, dann erfindet man es eben. Vielleicht ist sogar Karl Marx eine Erfindung, das Werk irgendeines Schreiberlings. In diesem Fall. Finde ich eine interessante Idee, wenn man sich vorstellt, dass unsere gesamte Geschichte und Kulturentwicklung, also das, was wir in den Schulen gelehrt bekommen und was wir natürlich auch von Generation zu Generation weitergeben, unter Umständen einfach nur erfunden sein könnte, zumindest die Hälfte davon. Und ja, alle glauben das, weil ja die Aufzeichnungen stimmen müssen und es ist ja unter Umständen auch gar nicht mehr nachprüfbar, ob das wirklich so gewesen ist. Es heißt auch immer, die Geschichte wurde von den Siegern geschrieben und demzufolge ein interessantes Gedankenexperiment. Es ist eine lustige, kleine, unterhaltsame Geschichte, die etwas schelmisch Augenzwinkertes hat. Ich fand sie durchaus unterhaltsam. Was sagt ihr dazu?
Ja, mich hat der Aspekt der konstruierten Geschichte sehr interessiert. Na, also, dass du teilweise nicht nachvollziehen kannst, gab es das wirklich, weil es in der Historie Beispiele gab, auch in der aktuellen politischen Lage, in der Dinge konstruiert werden, um einen Grund zu haben, wie zum Beispiel der Einmarsch in den Irak. Ne?
Also genau, wir haben Massenvernichtungswaffen gefunden. Ja, genau das fällt mir jetzt auch dazu ein.
Ja, ne? Aber da gibt es ja ganz viel. Da gibt es ja ganz viel. Die Emser-Depesche und irgendwelche Überfälle auf Radiosender, die den Zweiten Weltkrieg dann ausgelöst haben, also den Überfall auf Polen.
Ja, aber es gibt auch so lustige, Fake wie Hitler-Tagebücher oder so, ne? Also ja. so Späße gab es ja auch, ne? Also,
die Protokolle der Weisen von Zion, meinst du?
Zum Beispiel, ja.
Gut. Ja, ich finde auch den Aufbau am Anfang, mir gefällt die Auflösung überhaupt nicht. Also schon klar, wo ist schon relativ klar, wo es hingeht. Aber auch dieses Ende kommt, wie bei einer Kurzgeschichte üblich, überraschend. Aber ist halt für mich sehr unbefriedigend. Ich finde den ganzen Weltenbau sehr schön, halt mit diesen Gehirnen und diesen...
Man fragt sich, also die fragen sich, die Leute von Care fragen sich halt, also wenn dieser Cimolli tatsächlich jetzt auf das Zentrum der Stadt zuhält, ne, und diese Times, die darüber berichtet, oh, ja irgendwie delusional sein muss, also die sich irgendwas einbildet, was ja tatsächlich real nicht existiert, wie lange kann sie diese Wahnvorstellungen aufrechterhalten, wenn es dann irgendwann mit der faktischen Berichterstattung, die sich tatsächlich vor Ort, vor ihren Augen stattfindet, nicht mehr übereinzubringen ist. Und das hat mich tatsächlich an einen sehr lustigen Roman von Terry Pratchett erinnert.
Mich erinnert das an Trump, okay.
Nein, es erinnert mich an den Roman von Terry Pratchett, Mord, wo es darum geht, dass, nein, es war nicht Mord, es war Gevatter Tod. Mord ist das Comic dazu. Wo Gevatter Tod einen Assistenten bekommt und der heißt Mord. Und da ist es so, dass eine Prinzessin eigentlich sterben soll. Aber Mord, der sich in sie verliebt, macht seinen Job nicht und er bringt ihre Seele halt nicht ins Totenreich. Und da sie also weiter existiert, obwohl sie eigentlich tot sein sollte, gibt es einen Konflikt der Realitäten. Und die einen haben halt vergessen, dass die, also sind der Meinung, dass die Prinzessin schon gestorben ist und die anderen, die wissen noch um ihre Existenz. Und dann breitet sich die eigentliche Existenz, die sein sollte, wie eine Art Blase aus und nimmt immer mehr Raum ein, um eben die Realität zu korrigieren. Und das finde ich, also es ist halt sehr interessant und lustig erzählt, wie die eine Realität in die andere rüberschwappt, weil es eben einen Konflikt gibt und nicht miteinander vereinbar ist, weil sonst der Lauf der Geschichte, wie er sein sollte, nicht so weiterlaufen kann.
Ja, also mir hat nicht gefallen, dass wenn die Erde vor 10 Jahren vernichtet worden ist durch einen Atomkrieg, dass man nichts Besseres zu tun hat, als fünf Jahre lang einen Tunnel zu graben, zu dem Gehirn unter der Times, um das zu beeinflussen, weil man schon weiß, dass die Care-Leute kommen werden. Aber wie gesagt, das Ende, das fand ich unmotiviert, das glaube ich.
Ja, das ist wieder so eine Idee aufgegriffen, versucht voranzutreiben und dann kam nicht viel dabei raus, leider.
Ja, aber schön. Ja, gut, dass er dann angefangen hat, Romane zu schreiben, hat das mehr ausbauen können.
Ja, zumal diese Sache mit dem, dass Geschichte oder Berichte nicht unbedingt nachvollziehbar sind. Das ist eine Sache, die sich politisch in seiner Gegenwart ja auch weiter fortsetzen wird. Denken wir zum Beispiel an Watergate und ähnliche Affären, Iran-Contra-Affäre, alles Ganze, was wir dann später erfahren. Und wenn man sich denn die Geschichtsfälschung, die massive Geschichtsfälschung rückwirkend ansieht, dass man da immer weniger Vertrauen, je mehr das an die Öffentlichkeit kommt, je mehr das analysiert wird, dass man immer weniger Vertrauen in vor allen Dingen die aktuelle Rolle der Medien hat. Das ist in dieser Geschichte auch schon mal ein bisschen dargestellt.
Wollen wir das ins letzte Wort nehmen?
Ja, dann haben wir's. Wir haben jetzt auch die Stunde voll mit den 5 Minütern, die wir da reinflanschen und dem Schnitt sind wir wieder bei einer Stunde Sendung. Ich denke, das passt dann.
Okay, damit würde ich sagen, cool. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Und Aufnahme gestoppt. It's a wrap.
Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast@rewrite-podcast.de, Twitter oder Reddit. Über Kritik und Kommentare freuen wir uns natürlich auch. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt und bewertet, zum Beispiel auf iTunes, Spotify oder YouTube oder auf jeder anderen Podcast-Plattform, die uns führen. Zum Mitmachen braucht ihr nichts weiter zu haben als ein Headset und das kostenlose Programm Studio Link Standalone. Ihr könnt eigene Themen vorschlagen oder ihr sucht euch etwas aus unserem Sendeplan aus. Den Sendeplan und die weiterführenden Links findet ihr unter rewrite-podcast.de/mitmachen. Und ihr könnt auch bei unserem Geschwister-Podcast Podyssey reinhören. Podyssey veröffentlicht alle 2 Wochen eine Kurzgeschichte aus den Genren Fantasy und Science Fiction. Wenn ihr ein paar von unseren tollen Podcast-Aufklebern haben möchtet, dann schickt uns einfach eine Nachricht mit eurer Adresse und wir schicken euch Aufkleber. Tschüss!